Diese Geschichte von der Brotvermehrung wirft natürlich viele Fragen auf. Besonders natürlich seit der Aufklärung in unserem Kulturkreis, das gibt's doch gar nicht. 5 Brote, 2 Fische und 7.000, 8.000 Menschen werden satt. Das ist doch ein erfundenes Mirakel. Wir sollten, wenn wir diese Geschichten verstehen wollen, sie aus dem Ursprung heraus verstehen. Natürlich gibt es immer auch modisch zeitgemäße Interpretationen. In den letzten Jahrzehnten las man oft, ja, die Leute haben halt spontan miteinander geteilt und alle wurden satt. Aber das haut auch nicht ganz hin. Die Schwierigkeit liegt darin, dass man das als Reportage oder 1:1 Bericht nimmt. Wörtlich. Und wenn es so gewesen wäre, entstehen neue Fragen. Es gab in Galiläa nicht nur diese 5.000, die abends Hunger hatten, da gab es Tausende. Und auf die Weltgeschichte betrachtet, heute sind es über 700 Millionen, die hungern. Geht Ihnen das nichts an? Wir müssen anders ansetzen. Nicht, was bedeutet es in den Denkkategorien unserer Zeit oder in den rationalen Kategorien der Aufklärung, sondern was haben die Leute damals verstanden? Und da muss man vor allen Dingen die jüdischen Bibelausleger hören. Denn die sagen, 5 Brote, 2 Fische, das ist eine Metapher für unsere Heilige Schrift, den Tanach. 5 Buchrollen, die Tora, die 5 Bücher Mose, die Propheten und die sonstigen Schriften. Wenn man es durch diese jüdische Brille liest und die Geschichte kommt bei allen 4 Evangelien vor, bei Matthäus und Markus noch in einer zweiten Variante, immer 5 und 2. Da muss es eine uralte Geschichtentradition geben. Und deshalb muss man sagen, es ist eine Geschichte, die das Zentrum der Botschaft Jesu zum Ausdruck bringen will. Unmittelbar vorher im Gleichniskapitel hatte er durch Geschichten aus der Natur von einer Schatzfindung, von einem Perlenkaufmann, hatte Jesus selbst erzählt, was seit Anfang der Welt verborgen war. Das Geheimnis der Welt, das verborgene Reich Gottes. Jetzt, im unmittelbaren Anschluss, haben wir eine Geschichte, auch eine Metapherngeschichte, eine Bildgeschichte, die sagt, was Jesus eigentlich gebracht hat. Und in seinem jüdischen Kontext heißt das, er hat das Wort Gottes, das man kannte, mit dem man groß geworden ist, in einer solchen Weise dargeboten, dass es Brot für die Seele war. Seine Rede vom liebenden Abba für alle, ohne Ausschluss, das war Labsal für die Seele. Und das ist im Grunde seine Reich Gottes Botschaft, die mit ihm gekommen ist. Das ist das Zentrum. Also darum geht es. Das Wort Gottes, und das gilt bis heute, als nährende Seelennahrung darzubieten. Und Sie können sicher von Erzählungen, könnte ich hören, wo Sie das Wort Gottes eher wie trockene Semmel oder wie verschimmeltes Brot bekommen haben. Nein, das Wort Gottes nährt unsere Seele. Und er hat das in einzigartiger Weise gebracht. Und zwar so, dass sogar 12 Körbe übrig blieben. Das ist 3 mal 4. 3 ist die Zahl des Göttlichen, was über das Gefirrt der Welt hinausgeht. 3 mal 4 ist also ganz und gar göttlich innerhalb der Welt. Im Grunde ist das alte jüdische Tradition. Und da sind wir jetzt bei Jesaja. Das Buch des Propheten Jesaja ist über 500 Jahre entstanden. Da gab es einen Ursprungspropheten im späten 8. Jahrhundert, im frühen 8. Jahrhundert, und an dessen Visionen zur Zeit der assyrischen Bedrohung hat man nach und in der babylonischen Gefangenschaft wieder angeschlossen. Am Anfang des Buches Jesaja ist eine große Völkerwallfahrt zum Zion geschildert. Auf dem Berg Zion gibt es das Heil für alle. Und diese Sicht haben vermutlich Tempelsänger, Leviten, die auch im Exil die Liturgien ohne Tempel weiterfeierten und gleichzeitig die Funktionalität der babylonischen Religion durchschaut haben, dass es im Grunde eine Tarnung von staatlicher Macht war, wozu die Priester beitrugen. Sie haben in dieser Situation sozusagen am Nullpunkt ihren Gott, der sein Zentrum in Jerusalem hatte und das war zerstört, als Gott des Himmels und der Erde entdeckt. Und mit dieser Vision sind einige zurückgekehrt. Das beginnt im Buch Jesaja im 40. Kapitel: Tröstet, tröstet mein Volk. Ein Weg wird durch die Wüste gebahnt. Da kommt diese Gruppe und sagt: Unser Gott ist der Bund mit Israel und gleichzeitig das Licht für alle Völker. Diese Verschränkung, dass Israel durch seinen Bundesgott, der einzigartig ist, weil kein Volk einen unsichtbaren Gott verehrt hat, dieser einzigartige Gott ist der Gott aller. Wir sind hier im 55. Kapitel und ab dem 49. Kapitel ändert sich die Situation etwas, nicht die gloriose Rückkehr nach Jerusalem, die mit dem neuen Auszug aus Ägypten verglichen wird, sondern es geht jetzt um die Restauration der Religion Israels, wie sie dort gelebt wurde und gelebt wird. Und da gab es viele Widerstände. Die haben ihren Niederschlag gefunden in den sogenannten Gottesknechtsliedern. Zwischen 49 und 55 sind es 3 davon. Und dieser Knecht ist auf der einen Seite eine Einzelperson, auf der anderen Seite eine Gemeinde, eine Gruppe. Und im Grunde ist das Anliegen des Textes im Kapitel 55, aber auch schon vorher: Schließt euch mit eurer eingespielten, verengten Religion, schließt euch der neuen Vision an. Der Gottesknecht erlebt Widerstände, aber aufgrund der Treue Gottes wird er sich durchsetzen, weil die Knechte auf die Lebendigkeit des Wortes Gottes vertrauen. Und in diesem Abschnitt haben wir aus dem Schluss gehört: auf, das ist ein Ruf zum Wachrütteln, auch manchmal bei Weherufen: aufgepasst, merkt auf, all ihr Durstigen, alle wohlgemerkt, all ihr Durstigen dieser Welt, alle, die ihr nach dem Sinn des Lebens sucht, alle ihr Gottsucher oder die auch Gott verneinen, kommt, esst und trinkt. Natürlich ist da wiederum die Heilige Schrift Israels, die Weisung Gottes mit gemeint. Da gibt es den Lebensquell, wo ihr kostenlos verköstigt werdet. Hört doch auf mich und labt euch. Die fetten Speisen sind sozusagen die Delikatessen zur damaligen Zeit. Labt euch an fetten Speisen. Neigt euer Ohr und hört auf mich. Und nun wird ein Wort übersetzt, was eigentlich das Wichtigste ist. Eure Seele wird aufleben. Nicht ihr habt einen vollen Magen, eure Seele wird aufleben. Und das heißt es noch einmal am Ende, ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, denn die David verheißenen Gnaden sind zuverlässig. Also, die Seele wird gesättigt durch die Weisung Gottes. Das ist die große Verheißung. Realistisch muss man sagen, Israel ist in seiner alten Religiosität weitgehend hängen geblieben. Der Opferkult, die Ausgrenzung, die Abgrenzung von anderen Völkern, es hat so nicht hingehauen. Diese universale Vision hatte es ganz schwer, aber sie steckt hier drinnen. Und das Neue ist, bisher war die Verheißung an David, ans Königshaus gebunden. Und jetzt hieß es, ich will mit euch, also dem Volk, einen ewigen Bund schließen. Gar nicht mehr dynastisch, sondern ihr sollt so leben, dass euer Lebensquell, die Tora, für alle Völker attraktiv wird. In dieser Linie steht Jesus. Und in dieser Linie steht erst recht Paulus. Die kurzen Verse, die wir immer hören, sind aus dem Zusammenhang gerissen, deshalb muss man es einordnen. In den ersten vier Kapiteln des Römerbriefes hat Paulus nur ein Thema, die Rechtfertigung durch Gott. Für alle. Und jetzt am Ende des achten Kapitels nennt er diese Rechtfertigung beim Namen. Es ist die Liebe, die Gott zu uns hat in Christus. Und ab dem fünften Kapitel ist sein Thema, wie können wir nach dieser grundlegenden Rechtfertigung gerecht leben? Wie können wir im Frieden leben? Und da sagt er, da gibt es vieles, was diese innige Verbindung mit Gott behindert. Das, was uns im Leben bedrängt, das, was völlig schief läuft, das, was Schuld ist. Und er fasst das zusammen in einem mythologischen Bild. Vor Gott gibt es einen Ankläger, der im Grunde das Bild Gottes in unserer Seele einschwärzt und den Willen Gottes durcheinanderbringt. Der Durcheinanderbringer ist dieser Ankläger. Und jetzt kommt er sozusagen zum hymnischen Schluss dieses Abschnitts von 5 bis 8. Denn er hatte schon am Anfang dieses Abschnitts gesagt, die Form aus der Rechtfertigung zu leben, die Gestalt ist die Hoffnung. Und der Grund dafür ist, das sagt er unmittelbar vor der heutigen Stelle, dass Gott seinen Sohn hergegeben hat. Noch nicht hingegeben hat. Gott gibt den Sohn als freie Gabe. Und der Sohn nimmt die Gabe an, dass er sogar bis zur Hingabe seines Lebens aufgrund der Sünde am Kreuz endet. Und da sagt er, wer kann dann noch euch, die Auserwählten, die an diese Rechtfertigung glauben, anklagen? Dieser Ankläger hat keine Macht mehr. Gott ist es, der gerecht macht. Und die Hingabe Jesu im Tod, der für uns gestorben ist, er ist gegenüber diesem Ankläger unser Anwalt. Er haut uns raus im Prozess dessen, was uns bedrängt. Und dann kommen ganze Personalmetaphern für Zustände, die wir alle kennen. Bedrängnis, Angst, von inneren und äußeren Feinden verfolgt werden, Hunger, Blöße, Gefahr, Schwert und schließlich steigernd Tod, Leben, Engel, die Mächte in der Höhe, die geistigen Mächte Gegenwärtiges oder Zukünftiges weder die tiefsten Abgründe noch die höchsten Höhen können uns von der Liebe Christi trennen. Und ein ganz spezieller Ausdruck: wir tragen einen Supersieg davon, sagt er. Einen glänzenden Sieg wurde hier übersetzt. Und zwar, weil uns nichts scheiden kann von der Liebe, die Gott zu uns hat, in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist sozusagen die hymnische Aufgipfelung dieser Frage: wie können wir in dieser Gerechtigkeit leben? Hier dasselbe. Es ist die Seelenkraft, die innere Kraft des Glaubens, die hier hymnisch besungen wird. Kehren wir noch einmal zur Brotvermehrungsgeschichte zurück. Es klingt fast ein wenig ironisch, wenn Jesus seinen Jüngern sagt: gebt ihr ihnen zu essen, macht's doch. Und die sind natürlich ratlos. Aber die Geschichte sagt ihnen, was sie tun sollen. Das Brot, das Lebensbrot, aus den Händen Jesu entgegennehmen, das Brot für die Seele, und es verteilen. Das ist eigentlich eine Kurzbeschreibung unserer Messfeier. Hier wird uns das Seelenbrot gereicht, in einer ganz schlichten, alltäglichen Form, und es soll weiterwirken. Nehmen wir das immer mehr in uns auf. Dieses Wort Gottes hat diese Kraft für die Seele. Und nur wenn dieses Wort, die ganze Feier, wenn der Glaube in unser Herz eingeht, dann wird es weit und wird ein Herz für andere. Menschen sind wir nur, wenn wir ein Herz haben, und ein Herz haben wir nur, wenn wir es für andere haben. Amen.